Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Floro.
Weil Texas einfach ein unheimlich großer Staat ist. Super abwechslungsreich. Es ist wie so eine kleine Welt in sich.
Etwas schräge Künstlerkommode.
Plus auch super viel Tex-Mex essen. Man darf so sein, wie man möchte.
Hallo Flo.
Hallo Holger.
Heute geht es um Texas.
Ja, ja. Und es geht nicht nur um Texas, sondern ich habe da eine super Expertin vor dem Mikrofon, nämlich Evelyn Narciso. Die kennt sich nicht nur super im Lone Star State aus, die ist auch eine absolute Rampensau und ich freue mich da wirklich riesig drauf.
Klasse, das wird bestimmt ein aufregender Podcast.
Absolut, hören wir mal rein.
Ja, willkommen zur heutigen Folge von Meine Reise USA. Heute geht es um Texas und bei mir ist eine absolute Expertin und nebenbei eine tolle Podcasterin, das weiß ich schon, Evelyn Narciso. Hallo Evelyn.
Hallo Holger, schön, dass ich hier sein darf. Jeha quasi.
Jeha, das passt super. Was fällt dir eigentlich bei Texas als erstes ein? Also ehrlich gesagt, meine erste Begegnung mit Texas, ich bin irgendwann umgestiegen in Dallas-Fort Worth am Flughafen und da liefen Leute mit Stetson rum und ich dachte, wow, ist ja wie auf der South Fork Ranch. War das auch eigentlich dein erstes Image von Texas?
Ja, mein erstes Image von Texas, muss ich zugeben, war gar nicht so gut, weil es doch sehr vorurteilbehaftet war. Und ich dachte, ach, alles irgendwelche Farmer, genau, Cowboy-Boots und Waffen natürlich. Und ich muss auch zugeben, im ersten Laden, in dem wir waren, sahen wir dann auch so kleine Souvenirs mit gekreuzten Waffen, wo drunter stand, we don't dial 911. Und dann fühlte ich mich kurz bestätigt, aber auch nur ganz, ganz kurz, weil sich das Bild dann unheimlich schnell geändert hat und ich gemerkt habe, wie willkommen heißen und gastfreundlich die Leute dort sind.
Und vor allem, es ist eben viel, viel mehr als nur Cowboy-Kultur.
Absolut, oder? Viel, viel mehr. Also meine erste Begegnung mit Texas war auch beim South by Southwest in Austin, bei einem großen Music-Festival, wo alles super modern war, schon einige Jahre weiter als bei uns damals in Sachen Hashtags und Musikinnovation und Technikinnovation. Also das war auf jeden Fall sehr beeindruckend.
Man hört schon raus, du bist wirklich mit Leib und Seele dabei. Du bist also auch texanische Ehrenbürgerin, habe ich mir sagen lassen. Aber wie kommt das alles? Warum magst du Texas so gern? Was ist deine Geschichte? Was ist deine Geschichte mit Texas?
Ich glaube, dass Texas tatsächlich dazu beigetragen hat, dass ich mich sogar geändert habe. Also wie eben schon erwähnt, bin ich mit Vorurteilen hin nach Texas und die ich dann ganz schnell abgelegt habe. Und jedes Mal wieder, wenn ich in Texas war, sind außergewöhnliche Sachen passiert. Man sitzt irgendwo alleine in einem Restaurant, weil man beruflich unterwegs ist und man wird eingeladen, sich an den Familientisch mitzusetzen und darf dann ganz wunderbaren Geschichten zuhören. Oder man wird eingeladen, ach, du bist alleine unterwegs, du, dann zeige ich dir die Stadt morgen mal, hast du nicht Zeit und Lust? Und das hat mir einfach gezeigt, Mensch, Evelyn, du darfst keine Vorurteile haben. Und dieses ganze Texas-Gefühl, das ich hatte, habe ich jetzt quasi auf mein ganzes Leben übertragen. Und ich bin sowieso kein vorurteilsbehafteter Mensch, aber dieses Texas hat mir nochmal gezeigt, Zeigefinger hoch, nein, nein, nein.
Ja, Texas, also Texas verändert einen, das ist toll. Stichwort Vorurteile, also ein Klischee haben wir vorher genannt. Mhm. Cowboy-Kultur, da denkt man dann eben auch an Steppe und Prärie. Aber ich glaube auch landschaftlich ist ja Texas ganz anders, beziehungsweise ungeheuer vielfältig, oder?
Genau, und das erfährt man natürlich erst, wenn man, ich würde sagen, mehrmals hinreist, weil Texas einfach ein unheimlich großer Staat ist.
Ist doppelt so groß wie Deutschland.
Genau, genau. Und der zweitgrößte US-Bundesstaat ja auch nach Alaska. Und das Ding ist, dass es im Westen bestätigt sich das ein bisschen. Da ist dann der Big Bend Nationalpark mit den hohen Bergen und Steppe und Wüste und allem drum und dran. Aber gar nicht so unweit vom Big Bend liegen die Davis Mountains. Und da sieht es schon fast wieder ein bisschen aus wie in Kanada. Du fährst also im Prinzip aus der Steppe in grünen Wald hinein. Und wenn du dann noch ein Stück weiter fährst, sind da die Monahans Sandhills. Und das sieht dann aus wie afrikanische Wüste. Also super abwechslungsreich. Dann hast du im Norden, ein bisschen südlich von Amarillo, da befindet sich der Caprock Canyon State Park und der Palo Duro Canyon State Park. Und der zum Beispiel ist der zweitgrößte Canyon in den USA nach dem Grand Canyon, was man auch eigentlich gar nicht weiß.
Und von der Optik auch so ein bisschen Grand Canyon-mäßig?
Genau, es ist ein rote Felsen. Ja, korrekt, ja. Es sind rote Felsen und ein paar von diesen Hoodoos quasi. Man kann da wunderbar wandern gehen. Im Caprock Canyon kommen dann noch ein paar Bisons dazu. Das ist dann mehr so ein bisschen Steppe und Bisons. Und dann geht's natürlich weiter, wenn man im Westen ist. Da erinnert die Landschaft denn schon ein bisschen mehr an die Sümpfe von Louisiana. Da gibt es zum Beispiel den Caddo Lake.
Entschuldigung, das ist der Osten.
Der Osten.
Das ist der Osten. Richtung Louisiana ist der Osten.
Richtung Louisiana ist der Osten. Da bin ich falsch rumgefahren, genau. Wie heißt es? Niemals ohne Seife waschen, ne?
Ja.
So lautet es, genau. Im Osten, da ist dann der Caddo Lake mit großen Zypressenbäumen und Krokodilen im Wasser. Und dann gibt es natürlich noch die texanische Küste am Golf von Mexiko.
Die auch nicht zu knapp ist.
Die absolut nicht zu knapp ist, nee, genau.
Habe ich auch erleben dürfen letztes Jahr und das ist ja auch tolle Strände und das geht dann runter bis an die mexikanische Grenze, wo ich dann South Padre Island, eine Insel habe, wo es ganz viel Mexikaner gibt und wo man gar nicht mehr glaubt, in Texas zu sein.
Trotzdem ist es weißer Sandstrand und Beachfeeling und Seafood und ja, genau, also es ist wie so eine kleine Welt in sich, dieses Texas. It's
a whole other world, sagt man. Das ist einer der Sprüche. Es gibt diverse Sprüche über Texas.
Genau,
das ist eine Sprüche.
Genau.
Ist eine Welt für sich eigentlich.
Ja.
Ein bisschen, ich vergleiche das immer ein bisschen mit Bayern in Deutschland, wo man sagt, Bayern, ja, aber es,
ja, es ist. Ja, das stimmt jetzt auf jeden Fall.
Die geografische Lage, die Größe und auch die Mentalität, es ist alles ein bisschen anders als der Rest der USA und bei uns eben als der Rest Deutschlands.
Genau, ja.
Landschaftlich haben wir uns das ja schon ein bisschen angeschaut, sind mit dir einmal durch den Staat gereist, aber auch kulturell, da ist es ja auch so, es ist eben nicht nur Western Art und Western Feeling. Ich meine, es gibt das National Museum of the National Cowgirl Museum in Fort Worth beispielsweise. Also es gibt Western Art natürlich, auch in kleineren Museen und Galerien, aber das ist ja auch nur ein Bruchteil, oder?
Das stimmt, aber da fängt auch, finde ich, die Modernität auch schon an, dass es überhaupt ein Cowgirl Museum gibt, dass man da mal auf den Tisch haut und sagt, es gab nicht nur Cowboys, sondern da gab es ja auch eine Menge Frauen, die zum Beispiel mit Buffalo Bill in Europa auf Tour waren.
Ja.
Aber ansonsten ist es auch super beeindruckend, was es alles an Kultur zu erleben gibt in Texas. Nicht nur in den großen Städten. Natürlich hast du in Dallas, in Houston, in Fort Worth super viele moderne Museen. Du hast moderne Street Art, alles Mögliche an modernen und klassischen Art Districts. Aber das hast du zum Beispiel auch ganz im Westen, jetzt wirklich wieder im Westen, in El Paso zum Beispiel. Das ist die Hauptstadt der Cowboy Boots. Und da gibt es zum Beispiel eine kleine Manufaktur, die nur per Auftrag Cowboy-Stiefel erstellen. Und das ist halt richtige Kunst, ne? Da sitzen die dann wochenlang an einem Stück Stiefel.
Man kennt das ja auch in großen Städten, da gibt es dann entsprechende Cowboy-Stiefel-Shops und da, das ist unglaublich, da werden ganze Geschichten auf einem Cowboy-Stiefel verewigt daneben.
Absolut.
Und das aber alles customized, handgeschneidert.
Genau. Ne? Absolut. Ich weiß, als ich das letzte Mal in einem Laden war, der heißt Rocketbuster in El Paso, da hatte sich gerade ein Kardiologe ein paar Stiefel machen lassen und die ganzen Nähte sahen aus wie die EKG. Ausschläge.
Ich dachte, der hat sich jetzt bei Herzen drauf.
Es war tatsächlich ein anatomisches Herz war auch.
Ja, drauf. Ja, das merke ich. Ne?
Das
gehört dann zu. Sehr, sehr schön.
Genau.
Mit herzlichen Grüßen vom Stiefel, genau.
Ist
sehr, sehr schön.
Aber auch hier, wenn man dann wieder weiter Richtung Big Bend fährt und man denkt, okay, jetzt lasse ich mich komplett auf Natur ein, kann ich nur empfehlen für Kunstliebhaber, kurz der Stop in El Paso, die Museen besuchen und dann in den Big Bend Richtung Big Bend fahren, weil da kommt man zum einen an dem berühmten Prada Store vorbei, der mitten in der Wüste steht, wo ganz viele Leute noch denken, dass es wirklich ein Prada Store ist, was es aber gar nicht ist, weil das ist nämlich von einem Künstler geschaffen, der Konsum kritisieren wollte und symbolisieren wollte, dass selbst an den verlegensten, an den abgelegensten Stellen man Mode kaufen kann.
Ist das dann schon in Marfa oder ist es bei Marfa?
Kurz vor Marfa.
Ah, okay.
Und Marfa ist ja ohnehin, da gibt es die Cinelli Foundation. Das ist ein ehemaliges Militärgelände, was gekauft wurde, um wirklich moderne Kunst auszustellen, was viele, viele Künstler und Kunstschaffenden anzieht. Und der ganze Ort, das ist so eine Kommune an sich, eine Künstlerkommune, das ist ganz schwer zu beschreiben. Ich weiß, dass ich mal mit Journalisten da war, die mich fragten, ja, was ist denn Marfa? Und ich sagte, ich kann es euch nicht sagen. Es ist ehrlich gesagt ein ganz kleines Kaff mitten in der Wüste und man muss es erleben. Und wir trafen da auf eine Dame, die verschiedene Galerien hat. Und die hat auch nicht hinterm Berg gehalten zu sagen, ach, so wirklich Besucher wollen wir hier gar nicht. Also wir kommen hierher, wir machen Kunst, wir haben gutes Essen, wir haben gutes Trinken hier und wollen eigentlich in Ruhe gelassen werden und unsere Kunst schaffen.
Also eine etwas schräge Künstlerkommune, kann man das so im weitesten sagen?
Absolut, ja. Absolut, ja. Schräge Künstlerkommune, aber auch, muss man sagen, High-End auf jeden Fall. Das sind Leute, die sonst Galerien in Paris, Berlin und New York haben, sind jetzt plötzlich mitten in der Wüste in Marfa ansässig und haben da auch ihre Galerien. Also man muss schon, und da kommen wir wieder dazu, dass Texas gastfreundlich ist. Wenn man irgendwo im Café sitzt, wird man höchstwahrscheinlich, auch wenn man Deutsch spricht, von jemandem angesprochen und gesagt, hey, wo kommst denn du her? Ach, übrigens, hier habe ich eine Galerie, komm doch nachher mal vorbei.
Ja, cool. Ja, ja, sehr schön. Also da Kunst und Kultur wirklich tief im Westen, wo man es überhaupt nicht vermuten würde. Ansonsten kann ich mir vorstellen, ich kann sicherlich an vielen Orten, gerade im Westen und im Südwesten von Texas, kann ich ganz gut reiten, oder? Ist das, also ist das, wir waren vorher beim Cowboy-Image, also ich, ja, tolle Überleitung, oder?
Ja, fantastisch.
Nee, aber habe ich auch schon gemacht und fand ich ganz toll, nebenbei gesagt. Hast du da einen Tipp für uns, wo man das zum Beispiel machen kann?
Ja, absolut. Also wer die Zeit hat und in den Westen zum Big Bend fährt, dem würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Das ist jetzt nicht für die, die Angst vorm Reiten haben, weil man doch dann ein paar steile Berge hochkraxelt auf den Pferden. Aber man hat natürlich auch einen unglaublichen Blick über den Big Bend Nationalpark, was super schön ist. Ansonsten kann ich empfehlen, tatsächlich im Hill Country, welches zwischen San Antonio und Austin liegt, gibt es sogenannte Dude Ranches. Ich übersetze es immer ganz frei mit Urlaub auf dem Bauernhof.
Oh, sehr schön.
Weil, da kann man sich dann einmieten und ein bisschen bei der Farmarbeit zusehen. Aber die machen natürlich auch regelmäßig mehrmals am Tag Ausritte. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung. Also,
das ist dann in und um Bandera.
Genau.
Nennt sich auch die Cowboy Capital of the World.
Genau.
So der Richtung. Und da kann ich wirklich nach Herzen bloß reiten. Und da geht es auch, habe ich festgestellt, alle Schwierigkeitsstufen. Also kann als absoluter Anfänger, noch nie auf dem Pferd gesessen, geht da auf. Aber es gibt eben auch Ranches, wo du teilweise sogar bei der Farmarbeit ein bisschen mitarbeiten kannst.
Genau, genau. Also da kann man ganz offen dann auch mit den Leuten auf den Ranches reden, wie da die Erfahrungen sind im Reiten oder worauf man Lust hat. Und dann wird man eingebunden. Auch, ich meine, es gibt ja noch andere Farmabenteuer fernab vom Reiten. Ich weiß, als wir das erste Mal auf einer Ranch waren, wurden wir dann abends eingeladen, die Longhörner mitzufüttern. Und das ist natürlich auch eine Erfahrung, weil du stehst denn neben so einem Tier mit enormen Hörnern und bist doch ein bisschen zurückhaltender als jetzt die Cowboys vor Ort, die denn da hingehen und streicheln.
Haben wir auch gemacht. Wir waren draußen mit dem Chuck Wagon und dann kamen plötzlich die Longhörner um die Ecke und ein ganz skurriles Gefühl. Man war doch froh, dass man das sichere Gefährt hatte und den Rancher, der genau wusste, was Sache ist und dass uns nichts passiert.
Genau, ja, das sind schon beeindruckende Tiere.
Absolut, ja. Du hast uns einen kleinen O-Ton mitgebracht aus Texas. Wir wollen ganz kurz mal ein paar Schritte durch den Big Bend gemeinsam mit Evelyn reiten. Ja, da ein wenig Hufgetrappel im Big Bend National Park unten an der mexikanischen Grenze, an der Grenze zu Mexiko. Ja, du hast vorher schon das Hill Country erwähnt. Das ist so rund um Austin oder westlich. Westlich von Austin. Und da gibt es ja, was ich auch ganz erstaunlich fand, ganz viel deutsche Heritage, deutsche Tradition. Wie kommt das?
Genau, also als ich das erste Mal da war, fand ich das auch ganz putzig, weil der Ort heißt schon New Braunfels oder Fredericksburg oder was ist nicht noch alles?
Grüne,
genau, das ist der historische Teil von New Braunfels. Es haben sich tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Deutsche um die 1920er Jahre dort angesiedelt. Es war letztendlich so, dass sie geflohen sind aus Europa. Ihnen wurde in der Nähe von San Antonio das Paradies versprochen. Sie kamen an, viele verendeten tatsächlich am Strand, weil natürlich nichts auf sie wartet. Ja. Bis sich dann ein paar Leute gedacht haben, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt ein bisschen landeinwärts marschieren und uns dort niederlassen. Und das war dann tatsächlich das Hill Country. Und das hat sich so durchgesetzt, dass dort immer noch heutzutage Texasdeutsch gesprochen wird. Das ist eine eigene Sprache. Es gibt im November jedes Jahr das Wurstfest dort.
Sehr schön.
Mittags kann man das Bier in Krauses Biergarten trinken. Und es ist auf jeden Fall, man merkt, da ist super, super viel deutsche Wurzeln sind dort noch. Was ich total lustig finde, in Grüne zum Beispiel steht auch die älteste Tanzhalle von Texas.
Ja, die Grüne Dance Hall.
Die Grüne Dance Hall, ja, genau. Ja, und wenn da manchmal Konzerte sind, das Kurrilste, was ich gesehen habe, sind dann dort die Cowboys mit ihren Stetsons und ihren Boots und direkt daneben jemand in Lederhose.
Ja, absolut, ja. Und dann müssen wir an der Stelle gleich mal erwähnen, Musik im Hill Country Luckenbach.
Genau.
Luckenbach wird es ausgesprochen.
Luckenbach, ja. Wir würden wahrscheinlich Luckenbach sagen.
Luckenbach, es ist auch da und das ein deutscher Ort, im Grunde ein kleiner Posten in the middle of nowhere, wo aber im Grunde täglich gejammt wird.
Genau, so genau. Das kannst du dir so vorstellen, da stehen so drei Holzhütten, mehr oder weniger groß. Und dort sind die Bars vornehmlich drin und unter ganz großen Eichen. Um diese kleinen Gebäude herum sind auch nochmal Bühnen. Und die drei Leute, die dort tatsächlich in Luckenbach Einwohner sind, die betreiben sicherlich die Bars. Und ansonsten kommen die Menschen, um Live-Musik zu hören und dort sich eine schöne Zeit zu machen. Also das ist ein ganz besonderes Flair dort.
Ja, und es kommen auch viele Musiker, fahren da spontan raus und jammen da so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht immer nur alles nach Plan X, sondern dass die Leute wissen, dass das ist für Communities, eine Music-Community.
Genau, genau. Und genau die sind ja auch wieder sehr willkommen. Also ich finde, dass Musik generell in den Staaten noch ein bisschen anders geschätzt wird als bei uns. Also bei uns hat es manchmal dann so Straßenmusikcharakter oder oh, wie unangenehm, eine Top-40-Coverband. Und gerade in Orten wie Luckenbach oder auch in der Grüne Dance Hall, wenn da jemand live spielt, dann merkst du einfach beim Publikum, dass die mit Leidenschaft dabei sind und dankbar sind, dass jemand Live-Musik für sie spielt.
Ja, absolut. Die Wertschätzung ist da sehr hoch.
Korrekt.
Ja. Überhaupt, Stichwort Wertschätzung, also ich glaube, das ist das Tolle, du hast es eingangs schon gesagt, Texas, das kommt ja von Texas. Und das heißt
Freund oder Freundlichkeit. Das kann man je nachdem nicht übersetzen. Ja. Das ist auch das, was Texas für mich ausmacht. Also man steht nie irgendwie da und weiß nicht weiter, weil von irgendwo kommt ein Texaner her und hilft.
Ja. Auf jeden Fall. Aber auch, was mir aufgefallen ist, diese Höflichkeit im Umgang miteinander. Ich habe das einmal erlebt, auch Southwest West Festival, Austin Music Hall. Es war für texanische Verhältnisse relativ voll. Und beim Durchgehen nach vorne hat mich jemand leicht touchiert. Ich sage wirklich leicht touchiert. Ich habe es gerade so gemerkt. Er hat sich dreimal entschuldigt und meinte, I didn't mean it, I'm sorry. Und ich dachte, was um Gottes Willen? Ich meine, wir beide kennen Festivals, wo du froh bist, wenn du nicht auf ihn Stiefel ins Gesicht bekommst. Und also wirklich, das fand ich eine unglaublich freundliche Willkommensatmosphäre überall.
Das finde ich auch. Ich finde auch, dass sie wirklich interessiert sind. Also wenn gefragt wird, wo kommst du her, was machst du, was bringt dich hierher, dass sie ganz ehrlich interessiert sind und dann auch ihre Geschichte erzählen. Und was ich tatsächlich auch schon öfter hatte, das weiß ich noch, da war ich morgens um 5 Uhr, dachte ich, wo soll ich denn jetzt hin? Ich kann noch nicht im Hotel einchecken. Ich arbeite noch ein bisschen, Internet gibt's bei McDonald's. Und dann stand ich einfach dort, wollte meinen Kaffee holen und es kamen so ein paar, ich sag mal, Bauarbeiter rein. Und ich guckte noch an die Tafel, ans Menü und dann sagte er, ja, was willst du denn? Ich so, ich weiß es noch nicht. Er so, ja komm, du musst dich jetzt entscheiden, weil dann bezahlen wir das natürlich für dich mit. Und ich war komplett verwirrt und dann denkt man natürlich auch als erstes, okay, was wollen die von mir? Warum wollen die denn jetzt mein Frühstück bezahlen? Und dann stellte er es mir aber einfach auf den Tisch und meinte, schönen Tag noch, Ma'am. Und das ist mir mehrmals passiert in Texas.
Ja, das ist schon sagenhaft. Das ist wirklich sagenhaft. Das sind wir auch schon gleich beim Essen. Also bei Kulinarik. Was isst man in Texas?
Naja, in Texas, also erstmal, natürlich denken alle gerade an Barbecue und so weiter, aber das Nationalgericht von Texas ist tatsächlich Chili. Genau. Genau. Also man hat natürlich durch den mexikanischen Einfluss auch super viel Tex-Mex-Essen. An Tacos und Bohnen kommt man also nicht vorbei. Aber ansonsten die große Mystik, das große Fantum von texanischem Essen, das liegt natürlich im Barbecue.
Ja, und so ein Barbecue, das ist auch keine Sache von ich hau mal zwei Steaks auf den Grill, sondern das ist...
Genau, das ist was ganz anderes. Während wir bei uns tatsächlich den Kugelgrill haben und es auf den Grill, wie du schon sagst, legen, ist es sehr anders in Texas. Weil Barbecue in Texas ist hauptsächlich Smoker, im Smoker. Und das ist dann wie so eine große Tonne. Ein paar nehmen Öltonnen, andere, habe ich schon gehört, würden wieder lieber leere Gasflasche verwenden, weil die Wand dann dicker ist und das Fleisch dann noch besser garen kann. Und das ist auch keine Sache von, ich schmeiß mal eben den Grill an und lege das Fleisch drauf, denn meistens gart es zwischen 11 und 16 Stunden, das Fleisch. Das ist dann hauptsächlich Rindfleisch, was dann wirklich vom Knochen abfällt, unheimlich zart ist, was denn so ein Dry Rub als erstes bekommt und dann dadurch auch sehr schmackhaft wird, von außen ein bisschen angebrannt und innen wahnsinnig zart. Aber es dauert halt einen ganzen Tag.
Es lohnt sich, mir läuft jetzt schon das Wasser im Munde zusammen. Ich stelle jetzt zum Teil mal, was mitbringen soll. Ein bisschen was, und das 16 Stunden lang gekauften Fleisch. Ach, schön, schade, ja. Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, hast du das mal mitbekommen? Es gibt sogar einen Roadkill-Cook-Off. Unten auf, ich glaube, unten in Lafitas Big Bend, wo sie, also die Herausforderung ist, Roadkill, für die alle, die es nicht kennen, das ist tatsächlich, das ist das ja, das Vieh oder das Wild, was auf der Straße einem Autounfall zum Opfer fällt. Und da gibt es also einen Wettbewerb, wo man tatsächlich, du lachst, das stimmt wirklich, wo man tatsächlich das Roadkill dann als im Barbecue serviert. Es soll sehr schmackhaft sein, weil es ändert also nichts an der Fleischqualität. Ja,
also. Ja, das ist wirklich eine abgefahrene Gegend dort unten, wo offenbar dieses Roadkill-Festival auch stattfindet. Da findet natürlich auch das Chili-Cookout jährlich statt. Und es ist ohnehin eine verrückte Gegend, weil, und vielleicht kommt es auch vom Roadkill, man weiß es nicht, da gibt es noch das Geisterdorf Terlingua.
Ja, ja.
Auch in der Nähe vom Big Bend. Und da steht neben der Bühne eine ausgestopfte Ziege.
Okay.
Und das ist der ehemalige Bürgermeister der Stadt tatsächlich. Wenn du dann aber wieder Richtung Lafitas rausfährst, ist da ein kleines Gehege und dort kannst du den aktuellen Bürgermeister, der ebenfalls eine Ziege ist, den kannst du dann Hallo sagen.
Das ist auf jeden Fall mit sicher eine schlanke Verwaltung und wenig Bürokratie. Da sind ganz klare Ansehen. Da wird ab und zu mal gebäckert.
Genau.
Sehr schön. Also man hört da auch so ein bisschen mit raus, liebe Evelyn, dass Texas ist wirklich alles andere als normal, alles andere als Mainstream, alles andere als langweilig und eine Richtung Cowboy, sondern es ist ein teilweise auch wirklich eine verrückte Region, eine verrückte Destination.
Auf jeden Fall. Es ist verrückt. Also was mir gefällt, man darf so sein, wie man möchte. Und das ist übrigens auch was, wo ich ein Vorurteil hatte. Weil ich dachte so, mal gucken, wie man sein darf, wer alles dort ist in Texas. Aber wenn man gerade nach San Antonio oder nach Austin fährt, überall sind Regenbogenfarben und überall wird getanzt. Ja. Jeder darf mittanzen.
Ja, ja. Also konservativ ja, schon. Mhm. Aber gerade in den großen Städten ist es eine wahnsinnig offene Szene, die auch teilweise ganz stark durch Studenten geprägt sind. Austin ist das beste Beispiel. Ganz
genau.
Ja. Die Großstädte in Texas, die sind ja auch höchst unterschiedlich. Also Austin hat mich genau wie dich damals auch total überrascht. Das war mein erster Kontakt mit Texas, South by Southwest Festival. Ist ja die Live Music Capital of the World und den Titel trägt sie absolut zurecht. Also wirklich an jeder Ecke gibt es einen Club und beim Festival ist dann so, dass dann irgendwie auch in Büchereien, in Boutiquen und weiß der Himmel, wo gespielt wird. Es wird überall gespielt. Was fällt dir noch so zu Austin ein? Was ist da? Mittlerweile ist es ja Hightech, ne?
Genau. Also das ist das, was wir in letzter Zeit auf jeden Fall am meisten merken, dass Silicon Valley nach Austin zieht, weswegen Austin mittlerweile auch den Beinamen Silicon Hills trägt. Also die ganze Tech-Szene, die wandert quasi nach Texas aus und baut sich da ein zweites Standbein auf. Aber was es auch vor den Toren von Austin mittlerweile gibt, sind super viele Filmstudios. Das heißt, Hollywood kommt auch mehr und mehr nach Austin. Und das zeigt eigentlich auch schon oder beweist, dass Austin so ein Hub ist für Modernes, Neues. Man darf was ausprobieren, man kann was ausprobieren und eine durchaus sehr moderne Stadt.
Und eine ganz spannende Stadt, finde ich.
Unheimlich.
Also das hat unheimlich viel Vibes und man ist eigentlich irgendwie, hat irgendwie das Gefühl, an jeder Ecke gibt es irgendwas zu erleben, ob das Musik sind, ob das interessante Typen sind, sehr viel Straßenkunst, das ist schon sehr beeindruckend.
Genau. Und kulinarisch auch. Also wenn wir jetzt natürlich in Texas über Tex-Mex und Barbecue sprechen, dann ist es in den großen Städten auch so, dass es viel asiatische Fusion-Küche, modernes Essen gibt und so weiter.
Auf ganz hohem Niveau.
Genau. Und ich, also Austin vergleiche ich immer gerne mit Berlin. Was? San Antonio dann so ein bisschen mit Hamburg, weil da gibt es den Riverwalk und ein bisschen mehr Wasser und es ist nicht ganz so groß und verrückt wie Austin. Und dann gibt es natürlich noch Dallas-Fort Worth, die ich immer als ein bisschen traditioneller empfinde. In Fort Worth zum Beispiel gibt es auch die Stockyards, wo zweimal am Tag die Longhörner noch durch die Straßen getrieben werden, was natürlich auch immer ein großes Spektakel ist. Also es ist wahnsinnig abwechslungsreich. Und
aber wenn ich dazu was sagen darf, Fort Worth, was ich bei Fort Worth so interessant fand, ich habe natürlich auch gleich gedacht, Stockyards District, ja, das war für mich jetzt, also das hatte jetzt, Fort Worth hatte für mich diesen Cowboy-Stempel. Diesen Mentor-Stempel. Aber auch selbst Fort Worth selber, und es ist ja gerade so riesig groß, ist aber auch so vielfältig. Die haben dann einen Museumsdistrikt. Und da hast du dann neben der schon erwähnten National Cowboy Hall of Fame, hast du dann eben auch moderne Kunst wieder. Also auch da innerhalb einer Stadt eine wahnsinnige Vielfalt und eine wahnsinnige Bandbreite. Für jeden was dabei.
Ja, absolut. Plus, es gibt die sogenannten Water Gardens auch in Fort Worth. Ganz toll, unterschiedliche Gärten angelegt, auch im modernen Stil. Also meine Lieblingsstelle ist eigentlich, das sind Betonkaskaden, wo richtig viel Wasser runterprescht und quasi in so einem Kessel landet. Und gerade an den texanischen heißen Tagen ist das der beste Ort in Fort Worth, um sich mal kurz eine Abkühlung zu holen.
Zum Klima kommen wir nachher mal kurz. Aber das vielen Dank für den Tipp. Ja, Houston, was fällt dir zu Houston ein? Houston ist ja so ein bisschen, also Houston, we have a problem, das fällt jedem erstmal ein. Genau. Also ich glaube, viele Leute können mit Houston, obwohl es ja sogar direkt angebunden ist aus Deutschland, erstmal relativ wenig anfangen, was ich immer sehr schade finde.
Ich glaube auch, Houston, das Erste, was den Menschen einfällt, ist die NASA. Das ist das Erste. Und das Rodeo. Es gibt natürlich das weltgrößte Rodeo in Houston. Mit sehr viel Tamtam, aber ansonsten hat die Stadt auch unheimlich viel zu bieten. Auch viele Museen, moderne Museen.
Und ich habe mir sagen lassen, Houston ist die Stadt mit der größten, oder eine der Städte mit der größten Museumsdichte in den USA, die auch im was die Aufführung angeht, also alles von Oper über Ballett und so weiter, das haben sie auch, also auch das haben nur wenige Städte, die da überall aufgestellt sind. Weil es gibt ja in Houston einen riesigen Museumsdistrikt mit über 20 Museen, eins größer und schöner und spannender als das nächste. Also das ist wirklich, mich hat Houston sehr angenehm überrascht, muss ich ehrlich sagen, nachdem ich hinter diese Fassade einer riesigen Stadt, eine der größten Städte der USA, schauen durfte, muss ich wirklich sagen, hat sich toll was getan. Es ist ein wahnsinniges Angebot. Klar, da sind viele große Unternehmen, da ist viel Geld und da wird eben ganz stark in Kultur investiert.
Genau, und die Kultur ist auch da, super vielfältig. Also gerade wenn man auch ein bisschen an anderen Kulturen noch wieder interessiert ist. Es gibt eine große indische Kommune in Houston und da fand ich das ganz putzig. Da kann man so eine Foodtour machen, die dann durch verschiedene indische Restaurants geht, aber auch zu einem riesengroßen weißen indischen Tempel, den es mitten in Houston gibt.
Den man da auch nicht erwartet.
Auf keinen Fall, genau.
Stichwort kulturelles Angebot. San Antonio hast du eben schon ein bisschen gestreift, so ein bisschen wie Hamburg durch den Riverwalk in der Tat, der ja mittlerweile unglaublich lang ist, ich glaube über 10 Kilometer.
Oder noch länger.
Fing ursprünglich mal so mit 1-2 Kilometern an und schlängelt sich durch die ganze Stadt durch mit 1000 Restaurants und Cafés und kleinen Parks und Sitzgelegenheiten. Wunderbar übrigens zum Joggen am frühen Morgen, wenn man das möchte. San Antonio hat ja schon ganz stark diesen mexikanischen Einfluss.
Absolut. Dort gibt es auch den historischen Market Square. Das ist einer der größten mexikanischen Märkte außerhalb von Mexiko. Und man merkt das wirklich in der ganzen Stadt. Also es wird auch super viel mexikanisch gesprochen. Es gibt mexikanische Feste, die Fiesta zum Beispiel. Wunderbar, einmal im Jahr. Man denkt, es ist so ein bisschen wie Karneval in Rio. Ich hatte erwartet, dass es vielleicht eine Stunde dauert, dass da die Marching Bands durchziehen und die bunt geschmückten Wagen, aber letztendlich waren es doch 3-4 Stunden. Und ich finde das auch ganz putzig, weil die Leute rufen in Fiesta und das Publikum muss Viva antworten. Und das war, also, da darf jeder mitfeiern. Und man merkt einfach, dass die einerseits natürlich stolz auf ihre mexikanische Herkunft sind, aber andererseits auch alle Kulturen vor Ort, die jetzt in San Antonio leben, feiern. Weil es gibt ja tatsächlich im King William District, das ist noch eine große deutsche Community, die dort lebt. Und da kommt alles zusammen, auf jeden Fall.
Aber du hast uns ein bisschen was mitgebracht von der Fiesta, kleines Hörprobe sozusagen. Keine 3 bis 4 Stunden, aber ein paar Sekunden, damit du auch ein bisschen was von diesen Vibes mitbekommen. Hör mal jetzt mal rein.
Genau, also ich würde mal sagen, dass die Marching Bands ein bisschen anders und ein bisschen druckvoller und ein bisschen lebendiger sind als bei unserem Schützenfest.
Ja, das kann man durchaus nachvollziehen. Also es ist so schade, dass wir das Ganze nicht auf dem Video sehen können. Ich hatte die Gelegenheit, da mal reinzuschauen bei dir und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was da so, da geht wirklich die Post ab, das kann man dir anders
sagen. Auf jeden Fall, genau.
Es gibt, glaube ich, auch in San Antonio indigene Kultur,
war das richtig? Genau. Dadurch, dass es, da gibt es ein Pueblo-Volk noch, neben den Missions, die ja auch sehr viel Geschichte beinhalten, wo auch der Riverwalk tatsächlich mittlerweile hingeht. Also du kannst wirklich mit dem Fahrrad den Riverwalk zu den Missions entlangfahren. Da gibt es natürlich auch so ein historisches Kulturzentrum, in dem man mehr über die wirklichen Natives vor Ort lernen kann. Da findet mehrmals am Tag, finden auch Tänze statt. Da ist immer jemand da, den man fragen kann, wie es ist, dort aufgewachsen zu sein, weil das ja doch immer mal mexikanisch und mal amerikanisch war. Und die sind dann sehr glücklich, wenn sie ihre Geschichte teilen dürfen.
San Antonio, eine wahnsinnig vielfältige Kultur, nicht nur mexikanisch, aber bei der Fiesta kommt dann alles tatsächlich zusammen und man kann wirklich diesen ganzen kulturellen Mix einmal live stundenlang erleben. Du hast vorhin eine andere Region, eine andere Stadt erwähnt, schon mal am Rande, nämlich oben im Norden Amarillo. Das ist ja wieder ein ganz anderer Schnack, wie bei uns in Hamburg sagt.
Genau, ein ganz anderer Schnack. Und Amarillo liegt natürlich auf der Route 66. Also für alle, die den Traum sich erfüllen, die Route 66 einmal lang zu fahren, kommen zwangsläufig durch Amarillo. Super traditionell, es gibt den Historic District mit noch alten Backsteingebäuden, natürlich auch super viele Barbecue-Restaurants. Oh, und da gibt es natürlich auch die Big Texan Ranch. Ja. Das ist jetzt für uns natürlich etwas komplett Absurdes, aber da gibt es ein 2,7 Kilogramm Steak. Und wenn man das innerhalb von einer Stunde alleine verspeist, bekommt man es umsonst. Ansonsten muss man es zahlen und es ist nicht günstig.
Ja, da muss man sich überlegen, was ist wichtiger, das Portemonnaie oder die Gesundheit?
Genau. Aber auch wieder dort oben in der Nähe von Amarillo ist auch wieder Kunst. Da ist diese Cadillac Ranch. Ich weiß nicht, ob du von der mal gehört hast. Da stecken die Cadillacs in der Erde und
hat Bruce Springsteen in einem Lied verewigt, Cadillac. Ja, ja. Und gesehen und die Fotos haben, glaube ich, viele von uns schon gesehen. Ja. Also diese bunten Cadillacs, die so quer, so schräg in der Erde drin stecken.
Genau. Und also, wie es für Texas auch typisch ist, jemand dachte sich, nö, sowas will ich auch machen und hat etwas Ähnliches gebaut, auch in der Nähe von Amarillo mit Trickern.
Ah, okay.
Gibt's jetzt auch.
Man darf gespannt sein, was dann das nächste Gefährt ist, was dort in der Erde versenkt wird.
Genau. Texas hat halt Platz, ne? Da können Sie sich überlegen, was Sie für lustige
Platz Dinge und wie wir immer wieder feststellen, Kreativität und immer so ein Hauch, so ein Touch Verrücktheit.
Genau. Das
gehört aber mit dazu.
Genau.
Ja. Oben, was können wir im Panhandle noch erleben? Rund um Amarillo, da ist irgendwo auch noch Lubbock, Buddy Holly?
Ganz genau. Ja. Das ist die Buddy Holly Stadt und Lubbock ist tatsächlich auch wieder Weingebiet einerseits. Da gibt es sehr viel guten Wein zu trinken. Andererseits ist es auch die Stadt in Texas mit den meisten Brauereien. Also neben Musik kannst du da jede Menge Schnaps und Co.
Ja, schön. Das genießen. Passt ja auch durchaus zusammen. Das kann man ja gemeinsam genießen. Das schließt sich ja nicht aus. Also selbst nicht multitaskingfähige Männer schaffen das.
Und Teenie-Paber sind in Lubbock natürlich auch gut aufgehoben, weil es einerseits diese Bisonherde gibt im Caprock State Park und auf der anderen Seite gibt es auch um Lubbock rum noch diese Präriehunde, diese kleinen, süßen.
Ah, okay.
Genau.
Ist da oben nicht auch Weinanbau? Ist das
ja, glaube ich,
das
auch? Genau, genau. Genau, ist auch.
Teilweise im Hill Country.
Ja.
Mit mittlerweile, finde ich, sehr, sehr guter Qualität rund um Fredericksburg.
Genau.
Haben hervorragende Weine mittlerweile genießen. Da gibt es, ich glaube, über 200 Wineries mittlerweile. Mhm. Aber teilweise ihre Trauben kriegen nämlich oben aus dem
Ort. Genau, aus dem Ort.
Genau. Ja, ja, spannend.
Genau.
Ja, auch das ist etwas, was ich niemals mit Texas verbinden würde.
Ich auch nicht.
Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich fand den texanischen Wein, das war texanischen Rotwein, erstaunlich gut.
Ja, den fand ich auch richtig gut. Also den Rotwein tatsächlich auch noch besser als den, als den Weißwein. Aber das ist auf jeden Fall sehr überraschend. Das ist schon sehr ausgeprägt mittlerweile.
Ja, auch das gehört im Grunde dann zu der kulinarischen Szene dazu. Ja, wir haben jetzt im Grunde schon fast einen kleinen Roadtrip gemacht. Wir sind einmal erstmal ganz am Anfang quer durch Texas. Du hast uns ein bisschen die Regionen geschildert. Eben waren wir jetzt mal im Panhandle unterwegs, der auch sehr, sehr vielfältig für sich ist. Den kenne ich übrigens noch nicht. Gibt es sonst grundsätzlich einen Tipp, den du hast, was Roadtrips angeht? Also immer, sollte ich immer sagen, das ist ein großer Bundesstaat.
Genau, das ist ein großer Bundesstaat, über den informiert man sich natürlich vor der Reise ein bisschen und dann sollte man Akzente setzen, beziehungsweise sich überlegen, was möchte ich? Möchte ich so ein bisschen Kunst und Natur im Westen und dann fahre ich zum Big Bend Nationalpark, kann dann noch Marfa und Co. mit abreißen, Davis Mountains und so weiter? Oder bin ich mehr so der urbane Typ? Möchte ich, ich sage immer, den Hipster Belt entlang reisen, dann fliege ich nach Dallas, hab noch Austin und San Antonio, kann dann noch einen Abstecher machen ins Hill Country. Das ist was, was man machen könnte. Oder man entscheidet sich dann doch für einen Roadtrip entlang der Küste. Da könnte man dann auch noch kurz nach San Antonio oder ins Hill Country hoch. Aber was auf jeden Fall wichtig ist und auch oben im Norden, Amarillo, das Panhandle, in dem du ja auch noch nicht warst, das ist zum Beispiel deine nächste Reise nach Texas vielleicht. Da wird man, da kommt man dann auch ganz gut rum, sag ich mal, in ein, zwei Wochen. Aber man wird niemals komplett Texas innerhalb kürzester Zeit bereisen können. So als Beispiel mal von Austin rüber nach Big Bend sind zwischen 9 und 10 Stunden Fahrt. Und da sind wir ja nun mitten in Texas. Ne? Nach Osten sind es dann nochmal 9, 10 Stunden. Also da muss man schon überlegen, was möchte ich sehen? Wo ist mein Fokus? Und dann fliegt man los.
Man muss es im Grunde immer wirklich vor Augen halten, doppelt so groß wie Deutschland. Wir wissen selber, wie lange es dauert, einmal von Flensburg bis Garmisch durchzufahren und eben nicht nur durchzufahren, sondern man möchte was sehen, man möchte was erleben.
Genau.
Und dementsprechend sich wirklich auf eine Region konzentrieren. Selbst wenn man 2 oder vielleicht sogar 3 Wochen Zeit hat, das sollte man auf jeden Fall machen. Nicht versuchen, alles abzuhalten.
Auf gar keinen Fall. Nee, davon kann ich abraten, weil dann kann man das Ganze nicht so richtig erfassen.
Erste Reisezeit, was würdest du raten?
Außerhalb des Sommers.
Wird heiß, oder?
Ja, es wird super heiß. Also ich bin tatsächlich nächste Woche wieder da und weine schon, weil bereits 37 Grad sind.
Ups.
Also ich würde tatsächlich Juni bis August komplett ausschließen. Ansonsten kann man selbst im Winter total gut nach Texas reisen, auch an die Küste tatsächlich. Mhm. Da kannst du noch bis in den November, Dezember reinschwimmen. Das ist gar kein Problem. Im Big Bend waren wir letztes Jahr im Dezember und saßen auch noch im T-Shirt draußen. Zwiebellook muss man dann natürlich in den Wintermonaten immer ein bisschen bedenken.
Ja, ich glaube, gerade wenn es an höhere Lagen geht, im Hill Country oder auch unten im Big Bend, da kann es auch mal kalt werden im Winter.
Genau, also es ist schon so, dass es mehrere Jahreszeiten an einem Tag im Winter gibt.
4 seasons in one day.
Genau, aber so grundsätzlich ist das Klima dann schon ideal auf jeden Fall, solange man die Sommermonate.
Und im Frühling die Wildblumen, ganz großer Tipp. Ich glaube sogar die Präsidentengattin von Lyndon B. Johnson, Lady Bird Johnson, hat ursprünglich mal diese Initiative gestartet, die Highways mit Blumen zu verzieren. Ist das nicht so?
Genau, also da wurde am Anfang wurden dann mal quasi die Samen noch herausgeschüttet für die Wildblumen, die sich jetzt aber wahnsinnig verbreitet haben. Und gerade im Frühjahr, das Hill Country ist an sich schon so schön mit den Rolling Hills und alles sieht ganz pittoresk aus. Aber wenn dann auch noch am Straßenrand die Wildblumen in Rot und Gelb blühen und dann kommt noch die Nationalblüte der Blue Bonnet dazu, ist das ein Traum.
Hat die auch einen deutschen Namen Blue Bonnet?
Ist das eine gute Frage?
Wissen wir nicht, ne?
Nö.
Ist auch egal, ist auch sehr schön.
Ja, ist wirklich sehr schön. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Glockenblume.
Ja. Kennst du sonst eigentlich noch für welche Symbole mit Texte, die man in Texas verwendet? Also der Staat heißt der Lone Star State, weil es gibt ein, also ein Symbol ist ein einzelner Stern.
Genau, und das ist auch sehr verbreitet, dass diese texanische Flagge neben der amerikanischen weht. Das macht kaum ein anderer Staat, aber in Texas, da sind sie natürlich auf ihren Lone Star super stolz. Ja. Der weht überall und du siehst es auch an Ranches, unterm Giebel ist meistens doch mal ein Stein zu finden oder auf Klamotten natürlich.
Genau. It's a whole other world oder ein anderer Spruch, der mir zu Texas immer einfällt. Don't mess with Texas. Das klingt immer so ein bisschen so, hier keinen Schritt weiter. Aber wie wir heute auch von dir gehört haben, liebe Evelyn, ein wahnsinnig willkommen heißender Staat.
Genau, genau. Ich glaube, es ist einfach, dass, und das haben wir jetzt ja auch diskutiert, dass es Texas irgendwas Besonderes ist. Etwas, was man nicht greifen kann, etwas, was ein bisschen quirky, ein bisschen anders ist, aber super liebevoll.
Ja. Ja, und du hast uns geholfen, den heute ein bisschen zu erfassen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Einen persönlichen Tipp, einen persönlichen, irgendwie eine Anekdote, irgendwas, wo du sagst, das ist auch dein Texas sozusagen.
Ich glaube, was ich den Leuten raten würde, ist, lasst euch ein auf Texas. Mhm. Weil das ist A, sehr einfach. Geh in eine Bar, unterhalte dich mit jemandem aus Texas und wer weiß, was am nächsten Tag passiert. Du wirst vielleicht zum Reiten eingeladen, man nimmt dich mit in den nächsten Nationalpark zum Wandern. Es ist auf jeden Fall spannend, mit offenen Augen, Ohren und Armen nach Texas zu reisen.
Das heißt, einerseits gut vorbereiten, dass man weiß, was ziehe ich an, wo möchte ich ungefähr langfahren, aber dann sich auch wirklich ein bisschen Zeit lassen und einfach auf den Staat, auf die Menschen einlassen, weil dann gibt es solche Überraschungen, wie du sie uns heute auch geschildert hast.
Ganz genau.
Also, ich fand das super spannend. Ich weiß nicht, wie es euch ging, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war Texas mit Evelyn Narciso. Ganz herzlichen Dank, liebe Evelyn. Das war meine Reise in USA, alle zwei Wochen neu. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank, dass ich da sein durfte.